Wir sind im Markus-Evangelium im 5. Kapitel angelangt. Und wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr sie mit mir aufschlagen. Markus-Evangelium, Kapitel 5. Markus Evangelium Kapitel 5, ich lese die Verse 21 bis 43. Und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm und er war am See. Und siehe, da kam einer der Obersten der Synagoge namens Jairus. Und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen. Und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und er ging mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge nach und sie bedrängten ihn. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit 12 Jahren den Blutfluss, und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war viel mehr, noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie dich das Volk drängt und sprichst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Meister noch? Sobald aber Jesus das Wort hörte, das sie redeten, sprach er zum Obersten der Synagoge, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemand mitgehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und er kommt in das Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel, wie sie sehr sie weinten und heulten. Und er geht hinein und spricht zu ihnen, was lärmt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Nachdem er aber alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. Und er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm, Talita Kumi, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt und sie gerieten außer sich vor Staunen. Und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe und befahl, man solle ihr zu essen geben. Lasst mich zu Beginn noch kurz mit euch beten. Vater im Himmel, wir kommen vor dich und möchten dich bitten, dass du uns in diesem Text deine Herrlichkeit zeigst. Welche Schätze liegen hier begraben und wie wenig kann ein Mensch so viel Gold wegschleppen, wie hier auf diesem Berge liegt. So hilf doch, Herr, mit deinen Engeln und mit deinem Geist und verherrliche dich in dieser Zeit. Amen. Diese Geschichte aus dem 5. Kapitel des Markus-Evangeliums hat es in sich, Und ich habe ein bisschen Respekt vor der Predigt, weil es eine sehr komplexe, sehr tiefe und auch sehr lange Geschichte ist. Und deswegen müsst ihr verzeihen, wenn wir heute an der einen oder anderen Stelle etwas kursiver und oberflächlicher drüber hinweggehen. Mich verlangt irgendwie 4 Sonntage mit dieser Geschichte zu verbringen. Aber ganz im Stile des Markus, der immer so gleich eine Geschichte an die andere reiht, widmen wir uns heute diesem großen Paket, denn es ist ein Paket. Wir haben hier wieder eines von Markus' berühmten Hamburgern vor uns. Ihr erinnert euch an den ersten Hamburger aus dem 3. Kapitel. Da ging es um die Kritik an Jesus und da war die Geschichte von seinen Eltern, die kamen und ihn kritisiert haben und gesagt, du bist ja von Sinn. Und plötzlich schiebt Markus so eine andere Geschichte mitten da rein. Ja, seine Familie will zu ihm ins Haus und plötzlich schiebt er eine andere Geschichte, die eigentlich auf den ersten Blick ganz anders ist, nämlich von den Pharisäern da hinein und kehrt am Ende wieder zur ersten Geschichte zurück. Wie so ein Hamburger. Oben Brötchen, unten Brötchen, in der Mitte das Fleisch. Warum? Um eine thematische Einheit zu schnüren, zu sagen, guck mal, die Kritik an Jesus hatte ganz unterschiedliche Formen. Das waren seine Vertrauten, das waren seine Feinde. Manche sagten, er ist von Sinn, manche sagten, er ist besessen. Und so ein Sandwich haben wir wieder, so ein Hamburger. Eins ist die Geschichte des Jairus und seiner Tochter, die unterbrochen wird von einer anderen Geschichte, nämlich die Geschichte der blutflüssigen Frau. Und beide Geschichten haben miteinander zu tun, wenn auch die Unterschiede groß sein mögen. Ein Mann auf der einen Seite, eine Frau auf der anderen, ein bekannter Mann, Jairus, der Vorsteher der Synagoge, ein Promi, selten werden Namen erwähnt in Evangelien, seinen Namen erfahren wir. Von der blutflüssigen Frau erfahren wir keinen Namen, eine Unbekannte. Er, besonders religiös, Vorsteher der Synagoge, sie, nicht besonders fromm. Sie war unrein und scherte sich nicht drum, dass sie andere unrein machte, indem sie im Gedränge sich befand und indem sie den Jesus da anfasste. Bei Jairus geht es um seine Tochter, bei der Frau geht es um sie selbst. Jairus bittet Jesus, dass er die Tochter berühre, die Frau berührt Jesus selbst. Also es ist wirklich eine Geschichte, die so viele Kontrastpunkte aufweist, dass es Wahnsinn ist. Und dennoch haben diese beiden Geschichten miteinander zu tun. Und der zentrale Punkt, glaube ich, dieser Geschichte, der sie zusammenschnürt, ist das Thema Glaube. Glaube kam auch jetzt schon vor, aber im Markus-Evangelium in dieser Wucht und in dieser Bedeutung, in dieser Zentralität noch nicht. Dein Glaube hat dir geholfen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Der Glaube spielt in dieser Geschichte eine große Rolle. Bei der Sturmstillung, ja, da hat Jesus den Sturm gestillt und danach seine Jünger gesagt, ja, warum glaubt ihr nicht? Beim Gadarener, bei der letzten Predigt, da kam Glaube gar nicht vor, nicht ausdrücklich. Aber hier ist das Zentrum der Glaube. Das ist das, womit beide ringen, ihr Kampf um den Glauben, ihr Glaubenskampf in ihrer Not. Glaube ich, etwas, mit dem wir auch zu tun haben. Der weitere Kontext dieser Geschichte ist, dass diese Geschichte in einer Einheit im Markus-Evangelium steht, die in Kapitel 4, in Vers 35 beginnt. Jesus beendet seine Reden am See und setzt über den See. Und dann erzählt uns Markus 4 zusammenhängende Geschichten. Die Sturmstillung, die Heilung des besessenen Gadareners, jetzt Jairus und die Frau und dann Anfang Kapitel 6 der Unglaube in Nazareth. Und diese Geschichten haben alle miteinander zu tun. Das große Thema dieses Kontextes ist, Jesus ist Herr über Himmel und Erde. Er ist Herr über Naturgewalten, über Dämonen, nun auch über Krankheiten, ja sogar über den Tod, über geistliche Himmelsregionen und alltägliche Erdenthemen. Herr über Himmel und Erde. Aber das ist nicht alles, was diese Geschichten gemeinsam haben. Jesus ist Wundertäter, Jesus macht außergewöhnliche Sachen. Jesus als Herr über Himmel und Erde wird von Markus noch breiter uns gezeigt. In allen Geschichten zeigt sich Jesu Macht als ordnende, stillende Macht. Sowohl beim Seesturm ist am Ende Ruhe, auch im psychologischen Lebenschaos des Gadareners ist am Ende Ruhe, er sitzt bekleidet, vernünftig. Auch in dieser Geschichte, die wir heute lesen, ist am Ende, geh hin in Frieden, die Klageweiber hören auf, am Ende ist Ruhe und Frieden. Der Herr über Himmel und Erde, da wo er hinkommt, ist Frieden, ist Ruhe. Das Ende seiner Herrschaft ist ein Friedensreich. Es gibt noch weitere Facetten. Jesus ist Herr über Himmel und Erde, aber er wird verspottet und missverstanden von den Menschen. Bei der Sturmstillung sagen die Jünger am Ende, wer ist denn dieser? Bei der Heilung des Gadareners schicken ihn die Leute weg, weil sie sagen, so jemanden wie dich wollen wir hier nicht, so ein Herr über Himmel und Erde. Du machst unsere Schweineherden kaputt. Ja? Auch hier in dieser Geschichte, die Jünger sagen, ja, was sagst du, wer hat dich angerührt? Ja? Wir hören den Vorwurf dadurch. Die Klageweiber verspotten ihn, wenn er sagt, das Kindlein schläft. Spott, Fragen, Ablehnung, all das schlägt dem Herrn von Himmel und Erde entgegen. Und er erträgt sie geduldig, demütig, ohne Vorwurf. Die Gadarener schicken ihn weg, er geht weg. Die Leute lachen ihn aus, er sagt nichts dagegen, er tut seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Er ist demütig. In allen Geschichten müssen Menschen auch eine Entscheidung treffen, sind konfrontiert mit dem Herrn über Himmel und Erde und sie müssen sich entscheiden. Entscheiden zwischen Furcht und Nachfolge, entscheiden zwischen Prestige, Wohlstand, wie die Gadarener, und Nachfolge. In allen Geschichten geht es um eine Entscheidung. In dieser Geschichte vor allem um Furcht, um Prestige, um Scham. Der Herr über Himmel und Erde verlangt eine Entscheidung. Und in allen Geschichten ist die Erkenntnis, dass Jesus Herr über Himmel und Erde ist, mit einer Emotion verbunden, die immer wieder vorkommt. Es ist die erste Emotion, die Leute empfinden, wenn sie sich auf den Weg mit Jesus begeben. Und es ist die Emotion, die aus meiner Sicht heute leider am meisten fehlt, am Anfang des Glaubenslebens. Und das ist die Furcht. Die Sturmstillung stillt nicht die Furcht der Jünger. Am Ende haben sie eine noch größere Furcht als vorher. Die Menschen, die gesehen haben, was Jesus getan hat mit dem Gadarener, empfinden Furcht. Auch hier geht es um Furcht und Zittern der Frau, wenn sie vor ihm niederfällt. Furcht, Gottesfurcht, gute Furcht vor dem Fürchtenswerten, ist die natürliche Reaktion von Menschen, wenn sie den Herrn über Himmel und Erde treffen. Und ich habe jetzt noch kaum etwas über die Geschichte gesagt, aber ihr seht, der Kontext, den Markus hier zusammenschnitt, verdient, dass man drüber redet. Ja, das sind nicht unabhängige, lose Aneinanderreihungen von Perlen an einer Kette. Das ist ein Gespräch, ein Dialog, das ist ein Thema, das sich entwickelt, wie bei der Musik. Und jede kleine Geschichte bringt einen eigenen Schwerpunkt. Und der Schwerpunkt heute ist der Glauben. Glauben. Denn dieser Herr über Himmel und Erde, der erscheint ja hier wirklich kurios. Habt ihr diesen Satz gelesen? In Vers 30. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und fragt, wer hat mein Gewand angerührt? Und die Jünger sagen, wie kommst du da drauf? Und er der erkannte, dass von sich selbst eine Kraft ausgegangen war. Und am Ende sagt er, dein Glaube hat dich geheilt. Der Herr über Himmel und Erde erscheint hier als Objekt. Als jemand, der gar nicht mehr Herr ist im eigenen Haus, der gar nicht mehr verfügen kann über den er heilt. Sonst ist er doch immer der sagt, Sturm sei still und Gadarener Dämon ausgetrieben. Und hier ist er irgendwie Objekt und dieser Glaube steht im Mittelpunkt. Was will uns Markus damit sagen? Das ist eine wirklich komplexe und schwierige Geschichte, weil Glauben ist ja eines der Schlagwörter der Bibel, oder? Glauben ist doch das zentrale Thema. Und ich denke, Glauben ist gleichzeitig so schwierig zu verstehen. Und ich habe eine Geschichte gefunden bei meiner Vorbereitung. Sie ist so traurig, ist eine wahre Geschichte. Und ich möchte es euch einfach mal erzählen, weil sie die Frage skizziert, was ist eigentlich Glauben? Und wie... Die Geschichte ist folgende. Als der junge Wesley Parker mit Diabetes Typ 1 diagnostiziert wurde, war das für alle ein Schock. Für seine beiden Schwestern, für seine Eltern und für seine Gemeinde. Die Eltern gingen von Arzt zu Arzt, haben versucht, Therapien zu finden. Der Pastor rief ein Fasten aus in der Gemeinde. Die Gemeinde traf sich zu Gebeten, aber nichts half, nichts änderte sich. Ihre Verzweiflung wuchs. Sie fragten sich, warum lässt Gott sowas zu? Warum Diabetes? Warum unser Kind? Irgendwann kamen die Eltern auf die Idee und sagten, vielleicht sind wir das Problem. Wir glauben nicht genug. Wir vertrauen auf Ärzte, so wie diese Frau hier. Auf Medizin. Gott kann nicht wirken. Und am 22. August 1973 entschieden sie sich, Wesley kein Insulin mehr zu geben. Sondern Gott zu glauben und ihm zu vertrauen. Wenige Wochen später starb ihr Sohn. Die Beerdigung von Wesley Parker wurde kurzerhand von seinen Eltern in ein Auferstehungsfest umbenannt, weil sie nicht glauben konnten, dass Gott ihr Kind sterben lässt, obwohl sie doch geglaubt hatten. Das Auferstehungsfest fiel ins Wasser, der Junge kam ins Grab und blieb dort. In der Zwischenzeit nahm die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Totschlags gegen die Eltern von Wesley auf. Am Ende waren Lucky und Larry Parker am Ende und ihre Welt brach zusammen, auf sie wartete das Gefängnis. Wo war der Glaube der Berge versetzt? Das ist wie gesagt eine wahre Geschichte und eine wahre Geschichte über ein großes Missverständnis, nämlich was Glaube ist. Und das ist ein Thema, was ich mit euch heute hier ein bisschen erforschen möchte. Denn was Glaube ist, wie man ihn kriegt, was er ausführt, was er tut im Leben eines Gläubigen, das ist so wichtig. Ist es ein festes Überzeugtsein von Dingen, die ich nicht sehe, Hebräer Kapitel 11, ein Gefühl des Vertrauens gegenüber Gott, ein Wissen, dass Gott alles kann, dem man zustimmt, oder so eine Macht wie bei Star Wars, mit der ich coole Sachen machen kann, wie Berge versetzen, Alpen ummodellieren und sowas. Und dieser Predigttext nimmt uns mitten in diese Fragen hinein. Lass uns das gemeinsam anschauen. Wie erwähnt, ist der Kontext der Stelle, dass Jesus nach seinem kurzen Abstecher auf die gegenüberliegende Seite, nach Perea, wieder zurückkommt, denn die Gadarener schicken ihn weg. Sie wollen ihn nicht. Und er kommt wieder an. Wir erfahren von Markus nur, dass er wieder ans jenseitige Ufer kam. Matthäus erzählt uns, dass er wieder in Kapernaum ankam. Also er kommt wieder zurück, dort, wo die Massen sowieso schon auf ihn warten. Das erfahren wir hier. Dort sammelte sich schon die große Volksmenge, die warteten. Markus sagt, er war am See, er kam gar nicht, er ging gar nicht ins Dorf hinein. Das alles jetzt passiert am See, er kommt an, die Massen sind da, sie warten auf ihn. Er verließ sie dort, sie warteten, er kam zurück. Also die gleiche Szene wie vorher, Kapernaum. Und jetzt kommt einer der Obersten der Synagoge, ein Menschen, der beim Namen genannt wird, was in den Evangelien sehr selten ist, und er heißt Jairus, auf Hebräisch Jair, bedeutet, er wird erleuchten und dieser Mann wird erleuchtet werden. Oder hat eine Erleuchtung erfahren, denn als er Jesus erblickt, wirft er sich ihm zu Füßen, so wie der besessene Gadarener. Es ist fast eine ähnliche Konstruktion, die Markus verwendet, sicherlich mit Absicht. Der Synagogenoberste und der Besessene fallen Jesus zu Füßen. Und er kommt zu ihm und er klagt, Vers 23, und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen, diese Formulierung zeigt die ganze Verzweiflung, das ganze Herz, was er ausschüttet über Jesus. Sagt, meine Töchterlein liegt in den letzten Zügen, komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Seine Knechte kommen später zu ihm und sagen, bemühe den Lehrer nicht, den Didaskalos. Dieser Jairus war der Oberste der Synagoge. Das ist die Synagoge, in der Jesus viele Wunder tat. Dieser Mann wusste Bescheid. Dieser Mann hatte mitgekriegt, wie Jesus in Kapitel 1, Vers 21, im ersten Wunder, das Markus berichtet, einen Dämon austrieb. Dieser Mann hat sicherlich mitbekommen, wie die Pharisäer und Jesus im zweiten Kapitel sich stritten über Sündenvergebung, Sünderberufung, Fasten, Sabbat. Und er hat sicherlich mitgekommen, den großen Gau von Kapitel 3. In seiner Synagoge wurde am Sabbat jemand geheilt. Und das führte dazu, dass die Pharisäer ihn ermorden wollten. Das führte dazu, dass sie ihn als teufelsbesessen bezeichneten. Von da an schieden sich die Geister. Und er, als Oberster der Synagoge, der war mit Sicherheit mittendrin. Für ihn hier hinzukommen, war nicht nur ein Akt der Verzweiflung. Er wusste, das würde ihn kosten. Das würde ihn als jemand aus der religiösen Elite mit Sicherheit auf Kreuz stellen mit den Pharisäern. Und er wäre im Bund mit dem, gegen den sie einen Mord planen. Aber das alles spielt jetzt keine Rolle mehr. Seine Tochter ist es. Und C.S. Lewis hat mal so schön gesagt, du weißt, was du wirklich glaubst, wenn es um Leben und Tod geht. Und für ihn ist klar, er wird sein Los mit Jesus reinwerfen. Und Jesus entscheidet sich, sofort mit ihm zu gehen. Vom See geht es jetzt wahrscheinlich in die Stadt zu seinem Haus. Vers 24, er ging mit ihm und es folgte ihm eine große Menge nach und sie bedrängten ihm. Die Volksmenge folgt. Und jetzt kommt eine Komplikation. Die Szene ist ja eine, wir haben keine Minute zu verlieren. Das Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Wir müssen los, wir haben keine Zeit. Und plötzlich kommt jemand, der Jesus Zeit in Anspruch nimmt. Es wird noch schlimmer. Eine schlimme Situation für Jairus wird noch schlimmer. Da passiert etwas, es darf doch nicht sein. Diese Minuten können ihr das Leben kosten und werden ja auch das Leben kosten. Und einige Kommentatoren sagen, wahrscheinlich kam diese Frau, genau wie bei Lazarus, ging ja Jesus nicht sofort zu seinem Grab, zum kranken Lazarus und ließ ihn sterben. Vielleicht hatte diese Frau unter anderem auch die gleiche Funktion. Denn eine Totenauferweckung, das war tatsächlich noch nicht gehört worden. Wie dem auch sei, eine gewisse Frau in Vers 25 kommt, die hatte 12 Jahre den Blutfluss. Warum erzählt uns Markus, wie lange sie den Blutfluss hatte? 12 Jahre. Vermutlich, also weil sie 12 Jahre den Blutfluss hatte. Aber warum betont er dieses Detail? Nur die Zahl 12 kommt 2-mal in diesem Text vor. Die Tochter ist 12, sie hat 12 Jahre den Blutfluss. 12 als Zahl der Vollkommenheit, zum Beispiel der Stämme Israels. Vielleicht weist Markus einfach darauf hin. Ja, seine Frau, die unglaublich lange diesen Blutfluss erlitten hat, das heißt, ihre Monatsregel hörte niemals auf, sondern sie blutete einfach immer weiter, war dadurch rituell unrein und konnte nirgendwo dran teilnehmen, sie konnte nicht in die Synagoge gehen, sie durfte niemanden anfassen, sie durfte nicht irgendwo sitzen, wo jemand anders sitzen konnte, sie hat niemals einen Freund besuchen können. Sie wurde niemals von einem Freund besucht. Niemand kam zu ihren Geburtstagen. Sie durfte zu niemandes Geburtstag gehen. Ihre Familie konnte nicht zu ihr kommen. Sie konnte nicht zu ihrer Familie kommen. Sie war eine absolute Außenseiterin. Was sie hier macht, ist verboten. Dass so eine Frau wie sie, die unrein ist, sich durch ein Menschengedränge tümmelt, das ist absolut verboten. Das darf sie eigentlich gar nicht. Denn alle, die sie berührt, sind auch unrein. Alle Gegenstände, die sie berührt, sind unrein. Alle Menschen sind unrein. Die müssten eigentlich erstmal sich reinigen. Aber sie ist von etwas getrieben, das größer ist als dies. Und wir erfahren mehr über diese Frau in Vers 26. Sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Viel erlitten, viele Ärzte, all ihr Gut, also die Superlative über Schäumen. Ja, diese Frau hat alles eingesetzt, wirklich alles eingesetzt, um diese Krankheit Herr zu werden, aber es wurde noch schlimmer mit ihr. Und jetzt, Vers 27, kommt die Wende. Und als sie von Jesus hörte, als sie von Jesus hörte. Und ich möchte auf die erste Parallele zwischen Jairus und der Frau hinweisen. Ihr Glaube kam nicht von irgendwoher. Hier geht es darum, dass zwei Menschen in der schlimmsten Situation ihres Lebens durch Glauben diese Situation überwinden. Und dieser Glaube fällt vom Himmel. Aber er kommt nicht auf der, so wie man sagt, auf der Wassersuppe dahergeschwommen. Der kommt woher? Er kommt bei ihr davon, dass sie gehört hat. Er kommt bei Jairus davon, dass er wusste, was Jesus da getan hatte. Das sind Leute, die mit Jesus vertraut gewesen sind. Deren Glaube hatte eine Basis, eine Erfahrensbasis. Und dies ist etwas, was wir über den Glauben wissen müssen und der sehr viel mit der Geschichte, mit der tragischen Geschichte von Wesley Parker zu tun hat. In Römer Kapitel 10, Vers 17 schreibt Paulus über den Glauben, wo der Glaube herkommt, was der Ursprung des Glaubens ist. Er sagt, der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung durch Gottes Wort. Der Glaube kommt vom Hören, vom Verkündigen, von etwas sehen, etwas mitkriegen, etwas erfahren, Wissen über denjenigen, an den ich glaube. Denn der Glaube an Jesus ist ein Glaube an eine Person, die handelt und nicht an ein System. Der berühmte Prediger Moody sagte einmal, früher war es meine Gewohnheit, Gott täglich um mehr Glauben zu bitten. Dann las ich eines Tages Römer 10, Vers 17 und begann einfach meine Bibel zu lesen. Und von diesem Tag an wuchs mein Glaube. Glauben kommt durchs Hören, durchs Vertrautwerden mit der Person, an die man glaubt. Ich glaube, ein ganz großer Punkt der tragischen Parker-Geschichte ist, dass Lucky und Lucy, die beiden Eltern von Wesley Parker, nicht wussten, an wen sie glauben. Sie dachten, sie glauben an einen Automaten. An einen Automaten, wo man betet und dann klappt's. Oder an einen Gott, dem wichtig ist, dass man in sich einen Willen aufpumpt, dass man sich auf ein Szenario, was passieren wird, nämlich mein Sohn wird leben, einlässt, alle anderen Zweifel außen vor lässt und versucht, sich zu fixieren auf dieses eine Szenario und sagt, das ist Glauben. Und so verständlich das ist, so tragisch ist ihr Fehler. So ist Gott nicht. So funktioniert Gott nicht. Sie haben nicht von Gott genug gehört. Sie haben nicht genug von ihm erfahren, dass er auch mal Menschen nicht heilt. Dass es Leute wie Paulus gibt, die gefleht haben, dreimal zum Herrn, bitte nimm diesen Engel des Teufels, diesen Pfahl aus meinem Fleisch. Und Gott sagt, das werde ich nicht tun. Das werde ich nicht tun. Ich werde das nicht von dir nehmen. Du bleibst krank oder traurig oder was auch immer er hatte, aber du bleibst so. Sie haben vielleicht nie gelesen von Jesus in Gethsemane, der seinen Vater anflehte und sagte, bitte Vater, nimm diesen Kelch von mir. Und der Vater sagte, nein, ich nehme ihn nicht von dir. Glaube kommt durchs Hören, Glauben kommt durch die Verkündigung. Wir müssen den Gott kennen, er ist eine Person. Er hat bestimmte Eigenschaften, er hat eine Persönlichkeit. Und wenn wir diese Persönlichkeit nicht ernst nehmen, dann stellen wir uns etwas Falsches vor unter der Person, zu der wir beten. Je besser ich Jesus kenne, desto wirksamer wird dieser Glaube, denn ich weiß, was sein Wille ist, wie er ist. Und das hilft mir auch zum Beispiel in meinem eigenen Glaubensleben. Ich fühle mich manchmal so, als wenn ich bete zum Beispiel, dann fühle ich mich nicht gut oder so und dann habe ich das Gefühl, meine Gebete bleiben an der Decke kleben und die kommen gar nicht zu Gott, und weil mein Herz nicht dabei ist. Das ist irrelevant. Wenn ich einfach nur die Schrift studiere und lese, was da steht, dann steht nirgendwo, dass zum Beispiel Gebete nur dann wirksam sind, wenn ich mich gut fühle. Ja? Das ist ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass der Glaube mit Wahrheit unterfüttert wird, so wie hier bei diesen beiden. Heilt Gott immer sofort? Nein, er heilt nicht immer sofort. Deswegen gilt das alte Kinderlied, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du im Glauben wachsen willst. Wisst ihr, diese Frau hatte einen ganz, ganz festen Glauben gehabt, so wie die Familie Parker. Und dieser Glauben war der Glaube an Ärzte. Unglaublich fest. Die hat Geld investiert in Ärzte. Die hat Zeit investiert in Ärzte. Die hat alles aufgewandt für ihre Ärzte. In Vers 26 lesen wir das. All ihr gut aufgewandt in die Ärzte. Fest geglaubt. Ihr fester Glauben hat nichts gebracht. Gar nichts gebracht. Null und nichtig. Weil das, woran sie glaubte, nicht existierte. Ärzte konnten sie nicht heilen. Die Jünger bei der Sturmstillung in Kapitel 4, wie viel haben die schon gewusst von Jesus und mussten ihn immer noch besser kennenlernen? Und wie viel mehr gilt das für uns? Wie viel mehr gilt das für uns, auch wenn wir schon viel wissen über Jesus? Wir müssen immer noch mehr die Bibel ernst nehmen, jeden Tag lesen und uns die Frage stellen, was lernen wir über diesen Gott, zu dem wir beten? Und über diesen Gott, an dem wir glauben? Wir müssen viel hören, was uns ermutigt. Das mussten auch die Frau und der Mann. In Vers 36 spricht Jesus zum Obersten der Synagoge und sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Dieser Mann hört auch andere Dinge. Der hört, ach komm, lass sein, bemühe den Meister nicht. Und so ist ja auch bei uns. Wir hören auch viele Dinge. Wir kriegen viele Dinge mit. Wir haben Zweifel, wir haben Sorgen. Wir brauchen immer wieder das Wort Gottes, das uns hilft zu wachsen. Wir brauchen Jesus, der uns sagt, komm, fürchte dich nicht, glaube nur. Genau wie bei dem Obersten der Synagoge. Der Glaube kommt durchs Hören. Denn Glaube ist Glaube an eine Person und diese Person müssen wir kennenlernen. Natürlich, nicht jedes Hören resultiert in Glauben. Theologie ist kein Ersatz für Glauben. Auch die Gadarener kannten Jesus, hatten gesehen, was er tun konnte, aber ihre Reaktion war, dich wollen wir nicht. Also so einen Jesus, der hier zu uns kommt und anfängt, unsere Sünden uns vor die Nase zu reiben und vielleicht am Ende noch sagt, Schweineherden ist nicht, so einen Jesus wollen wir nicht. Ja? Die kannten Jesus auch. Und ihr Kennen von Jesus hat dazu geführt, dass sie gesagt haben, den braucht man nicht. Ja? Diese Frau hat sich jetzt nun von ihrem Glauben von den Ärzten abgewandt hin zum Glauben von Jesus, weil sie von ihm hörte. In Vers 28 lernen wir ihren Glauben kennen. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Das ist ein ziemlicher Schmalspur-Glauben, durchsetzt mit theologischen Fehlern. Diese Frau hat offensichtlich das Alte Testament nicht wirklich gut gekannt, vielleicht durchsetzt mit irgendwelchem Aberglauben und so weiter. Eins muss klar sein, diese Frau ist kein Vorbild. Das ist kein Heiliger, der zu Jesus kommt. Weder moralisch noch theologisch. Das, was die Frau bringt, ist dürftig. Sehr, sehr dürftig. Es ist ein Senfkorn-Glauben. In all diesem Schmutz und Dreck, der da ist, mit all ihren Missverständnissen von Jesus, mit all ihrem, ja, Tadelnswerten, was sie da mit sich bringt, ist aber irgendwo dieser Senfkorn-Glaube versteckt, der sagt, dieser Mann, der kann mich heilen, der kann mir geben, was mir kein Arzt geben konnte. In Lukas Kapitel 17 kommen die Jünger einmal zu Jesus im Vers 5 und sagen zu ihm, mehre uns den Glauben. Die Jünger merken, irgendwie kriegen wir das nicht hin. Unser Glaube ist irgendwie zu klein. Wir brauchen einen größeren Glauben. Wir müssen mehr glauben und besser glauben und stärker glauben. Und wir können nicht solche, ja, wir wollen nicht mehr Kleingläubige sein. Und Jesus' Antwort ist, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Jesus gibt eine Antwort, die eigentlich überraschend ist. Er sagt nicht, Mensch, Leute, da müsst ihr euch halt mal mehr anstrengen. Da müsst ihr mal ein bisschen fester, da so, so. Also er sagt, selbst wenn ihr den kleinsten Glauben habt, ihr habt eine Art von Glauben, das ist das Problem. Und diese Frau hat genau diesen Senfkorn-Glauben, den es braucht. Diesen Mini-Glauben, der schon ausreicht. Und das ist eine gute Nachricht, denn Gott erhört nicht die Heiligen und nicht die großen Theologen, sondern er hört die, die sich wirklich im Glauben zu ihm wenden. Der kleinste Samen reicht. Ein Raum mit Gas wird explodieren beim kleinsten Funken. Warum knallt's? Wegen dem Funken? Nein, wegen dem Gas, das er entzündet. Und so knallt auch ihr Leben. Vers 29. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie dich das Volk drängt und sprichst, wer hat mich angerührt? Der sah sich um nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Und er sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Warum hat ihr Glaube funktioniert? Ihr Glaube hat nicht funktioniert, weil sie so fest glaubte. Sie glaubte auch fest an die Ärzte. Das hat ihr nichts gebracht. Vielleicht war das auch ein Missverständnis der Parker-Familie. Der Glaube ist nicht deswegen stark, weil der Glaube so stark ist. Der Glaube ist deswegen stark, weil Jesus kommt und sagt, ich mache dich rein, geh hin. Sei von deiner Plage befreit. Man kann es so ein bisschen vergleichen wie mit einem zugefrorenen See. Stellt euch vor, ihr habt Schlittschuhe dabei, ihr geht zu einem zugefrorenen See und ihr seht, der See ist zugefroren. Und voller Glauben setzt ihr einen festen Schritt auf diesen See, weil ihr Eis fahren wollt. Und plötzlich macht's krack und ihr brecht ein. Der Fuß ist im kalten Wasser. Die Decke war zu dünn. Ihr habt doch geglaubt. Fester Glauben. Ihr habt einen festen Glauben, vollkommen überzeugt, dass die Eisdecke euch hält. Aber ihr seid eingebrochen, weil das Objekt des Glaubens nicht tragfähig war. Zwei Wochen später kommt ihr wieder, es hat gefrostet ohne Ende. Die Eisdicke ist inzwischen so dick geworden auf dem See, aber das wisst ihr nicht. Ihr kommt hin und zitternd und zögernd denkt ihr, oh Mann, ob das mich hält, ob das mich diesmal trägt. Beim letzten Mal habe ich so eine schlechte Erfahrung gemacht. und setzt den Fuß ganz vorsichtig aufs Eis und es trägt. Obwohl ihr doch diesmal so gezögert habt und so gezweifelt habt und so ganz vorsichtig. Aber das ist, glaube ich, was Jesus meint mit dem Senfkornglauben. Es geht einfach darum, dass man seinen Fuß auf den See setzt und dann wird man sehen, dass Eis trägt. Aber nicht aufgrund des riesigen Glaubens, sondern aufgrund des dicken Eises. Jesus ist der Grund, warum Glaube Wirkung zeigt. Markus' ganzer Punkt in diesem ganzen Kontext ist, Jesus ist Herr des Himmels und Erde. Er kann alles. Er kann Kranke heilen, er kann Tote auferstehen lassen, kann Stürme besiegen, Legionen von Dämonen sind, da gibt es nicht mal einen Kampf, er sagt einfach, fahr aus und die fahren aus, da findet überhaupt kein Krieg statt, er hat alles unter seiner Kontrolle. Das ist das Fundament des Glaubens. Jesus kann alles. Und das zweite Fundament des Glaubens ist, Jesus ist unglaublich barmherzig. Wisst ihr, eine Sache, die diese beiden Geschichten gemeinsam haben, es geht hier um zwei Töchter. Jairus sagt, mein Töchterlein liegt krank, meiner Tochter geht's schlecht, meine Tochter ist gepeinigt. Und wisst ihr, was wir herausfinden? Was Jesus zu dieser kranken Frau sagt, in Vers 34, er sagt, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Jesus sagt, du bist meine Tochter. Jairus, ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, wie es dir geht. Ich habe auch eine Tochter, der geht schlecht. Und die kommt gleich hierher im Volksgedränge und ich werde sie heilen. Jesus zeigt sich hier als der väterliche Retter, der sie Tochter nennt, der sich zu ihrem Vater macht, der sie rettet, genau wie Jairus für seine Tochter sorgt und alles stehen und liegen lässt, damit seine Tochter gerettet wird. So ist Jesus, der hier diese Frau heilt. Dieses Thema der Liebe zieht sich durch diesen ganzen Text durch. Vielleicht habt ihr euch auch gefragt, warum Markus am Ende in Vers 41 dieses komische Talita Kumi bringt. Jesus geht zu dem Mädchen hin, fasst es an, richtet es auf und sagt Talita Kumi. Das heißt Mädchen, ich sage dir, steh auf. Das ist Aramäisch, das war die damalige Sprache. Warum, Jesus hat die ganze Zeit Aramäisch gesprochen, aber warum bringt uns Markus hier diesen Satz auf Aramäisch? Er könnte es ja auch auf Griechisch schreiben, genau wie den ganzen Rest. Und ich glaube, das hat einfach den Grund, weil er zeigen möchte, wie fürsorglich Jesus mit diesem Mädchen spricht. Was für eine Liebe dahinter ist. Talita Kumi. Mädchen, steh auf. So werden vielleicht Mama und Papa jeden Morgen mit dem Mädchen gesprochen haben. Komm, Mädchen, steh auf. Komm, steh auf, aus dem Bett, so wie eure Mamas und Papas mit euch reden. Kommt, aufstehen, vielleicht manchmal liebevoll, manchmal nicht. Aber ja, hier schwingt eine Fürsorglichkeit, eine Intimität, eine Nähe mit. Wie ein Vater spricht er zu ihr, Talita Kumi. Das Fundament unseres Glaubens, warum Glauben funktioniert, ist, wir haben einen mächtigen und einen barmherzigen Hohepriester, der mitleiden kann, der Außenseiter war wie wir, dessen Vater auch mal Nein gesagt hat, dessen Freunde ihn verlassen haben, der dunkle Stunden, Versuchung, all das durchlebt hat. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Das ist die dicke Eisdecke unseres Sees, weswegen wir in Zuversicht unseren Fuß darauf setzen können. Und ich wünschte, Familie Parker hätte das gewusst. Es geht nicht um ihr psychologischen Stabhochsprung, dass sie es schaffen, sich möglichst fest einzubilden, dass ihr Sohn leben wird. Das ist nicht die Macht des Glaubens. Die Macht des Glaubens ist die Kenntnis und das Vertrauen in eine Person, die es gut mit uns meint. Wir kommen auch gleich noch auf die Frage, aber warum heilt dann nicht Jesus alle und so weiter? Aber eine Frage, die auch aufgeworfen wird, ich will sie zumindest kurz ansprechen, ist, Jesus wundert sich hier und sagt, er merkt, geht eine Kraft von ihm aus und er sagt, wer hat mich angerührt? Wir können es heute hier nicht vertiefen, aber es ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, warum Jesus sich hier so verwundert zeigt und sagt, es ging eine Kraft aus von mir. Wer war das denn? Ich glaube, wir sehen hier die Dreieinigkeit am Werk. Jesus' Frage zeigt, er ist hier mit dem, was passiert, eigentlich nur noch Mittel. Jemand benutzt ihn, er ist nicht im Fahrersitz. Irgendjemand tut was und er wird einfach benutzt. Und die Frage ist, wer tut hier was? Und eine lange, große Predigt darüber abzukürzen, Der Vater schenkt jemandem den Glauben durch den Heiligen Geist an Jesus Christus. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind in Aktion und Jesus stellt auf einmal fest, dass der Vater etwas an dieser Frau getan hat, das mit ihm zu tun hat. Der Vater erschafft den Glauben durch den Heiligen Geist in dieser Frau, die Jesus sieht, ihn verherrlicht, zu ihm kommt und an ihn glaubt. Ihr Glaube wird dein Glaube von Jesus genannt. Es ist ein Geschenk an sie, den sie besitzt. Jesus nennt sie Tochter. Gezeugt nicht von einem nach dem Willen eines Mannes, sondern gezeugt von dem himmlischen Vater. In Epheser Kapitel 2 lesen wir, denn durch Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Jesus stellt fest, dass sein Vater hier Dinge tut, hinter seinem Rücken, zu seiner Ehre. Johannes Kapitel 6 kommen Menschen zu Jesus und fragen ihn, was können wir für Gott tun? Welche Werke Gottes sollen wir wirken? Und Jesus antwortet und sagt, es ist das Werk Gottes, das ihr glaubt. Das ist das Werk Gottes. Ihr könnt nichts tun. Die Saat, von der wir in Kapitel 4 gelesen haben, wächst, obwohl alle schlafen. Und die Geschichte kehrt nun wieder zurück zu Jairus in Vers 35. Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Meister noch? Sobald aber Jesus das Wort hörte, dass sie redeten, sprach er zum Obersten der Synagoge, fürchte dich nicht, glaube nur. Jairus glaubte, so wie wir das auch kennen, aber sein Glauben war nicht eine Momentaufnahme, sondern sein Glauben war ein Prozess. Ein Prozess, in dem es Anfechtungen gab. Und hier sehen wir so einen Moment der Anfechtung. Er hatte sich durchgerungen, zu Jesus zu gehen, zu sagen, von ihm niederzufallen. Seine Reputation war wahrscheinlich schon in Schutt und Asche. Und jetzt passiert das. Sein Glaube muss sich bewähren. Die Anfechtung kommt. Die Welt sagt, ach komm, bemühe den Meister nicht. Sein Fleisch denkt vielleicht, oh, was habe ich hier nur gemacht? Alles war sinnlos, alles umsonst. Und der Teufel hat den Sieg errungen. Er hat den Tod über das Mädchen gebracht. Seine Gabe an die Welt. Welt, Fleisch und Teufel, alle wollen ihn vom Segen abhalten. Von dem Frieden, den Jesus in die Stürme bringt, vom Leben. Sie wollen sie ihn abhalten von der Frucht des Glaubens. Und so ist es doch auch in unserem Leben. Wir glauben einmal und dann, bam, es klappt nicht. Bam, es funktioniert nicht. Es geht doch schief. Oh, warum nur? Ich habe doch geglaubt und ich habe doch gerungen und es sollte doch werden. Genau diesen Kampf durchkämpft hier Jairus. Und wer kommt ihm in diesen Kampf zur Seite? Wer hilft ihm, an Jesus zu glauben? Jesus. Jesus selbst kommt und sagt, das Werk meines Vaters in dir, das wird nicht zuschanden werden. Ich komme zu dir und ich helfe dir kämpfen im Glauben. Und er spricht zu ihm, durch sein Wort hilft er ihm und sagt, fürchte dich nicht. Der große Imperativ des Neuen Testaments. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Jesus kommt und steht ihm im Kampf bei, gegen die Zweifel, gegen die Furcht. Auszuhalten, durchzuhalten, durch sein Wort glauben und durch sein Werk. Geduld und Ausharren haben wir Not in solchen Momenten. Der ließ niemand mitgehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Der kommt in das Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel, wie sehr sie weinten und heulten. Und er geht hinein und spricht zu ihnen, was lärmt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Nachdem er aber alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. Der ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm, Talita Kumi. Das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt und sie gerieten außer sich vor Staunen. Der gebot ihn ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe und befahl, man sollte ihr zu essen geben. Durch Jesus' Hilfe gewinnt Jairus den Kampf gegen die Zweifel. Und am Ende steht das, was in all diesen Geschichten steht, wenn der Herr des Himmels und der Erde auftritt und Menschen zu ihm kommen. Der Frieden. Diese ganzen Klageweiber, diese diese angeheuerten Klageweiber, die auch glauben, die nämlich glauben, der Tod ist das Ende, die glauben, der Tod ist das beklagenswerte letzte Kapitel des Menschen. All diese ganzen Dinge sind hinausgescheucht und es ist nur noch Staunen da. Nur noch Freude, nur noch Leben. Ein Vorgeschmack auf das Fest im Himmel. Und wir sehen hier, was der Glaube wirkt, warum Gott den Glauben erwählt hat, warum Gott den Glauben auf so eine hohe Stufe gestellt hat. Denn seht, was der Glaube in dieser Geschichte macht. Der Glaube macht eine Person zum Helden, nämlich Jesus Christus, den Sohn Gottes. Die Frau hat sich abgewandt von ihren Ärzten, hat gesagt, diesem Mann glaube ich. Jairus hat sich abgewandt von seiner Synagoge und von den Pharisäern, sagt, diesem Mann glaube ich, mit dem wollen wir verbunden sein. Jesus ist besser als Ärzte, wichtiger als Pharisäer. Wisst ihr, es ist etwas ganz anderes, wenn man hingeht und sagt, oh Jesus, du hast jetzt geheilt, ich gebe dir Applaus. Wenn man vorher sagen muss, Jesus, ich komme zu dir, bevor diese Dinge passiert sind, wenn man an etwas glauben muss, was noch nicht geschehen ist, sicher sein muss, dass etwas, was man nicht sieht, Realität ist, das ist die höchste Form der Verherrlichung. Und ich glaube, deswegen ist Glaube so wichtig, weil es das maximal Verherrlichende ist, das maximal Ehrende, wenn ich jemandem glaube, dass er es noch tun wird und tun kann. Glaube ist Gottes erwähltes Mittel seiner Verherrlichung und Glaube ist Gottes erwähltes Mittel unserer Freude. Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Am Ende stehen Frieden, Staunen und Freude. Jesus verspricht und sagt, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nicht mehr dürsten. Und jetzt fragen wir uns mit Familie Parker, aber warum lebt Wesley dann nicht mehr? Wenn du sagst, wer an mich glaubt, den wird nicht mehr dürsten, der wird keinen Mangel mehr haben, wie kann das sein? Mein Kind hatte Mangel an Insulin, wir hatten Mangel an Gesundheit, wir hatten diesen ganzen Mangel. Und wenn wir in die Schrift sehen, Menschen, die im Glauben gegangen sind, ja, manchmal hat er sie auferweckt und manchmal hat er sie geheilt. Petrus war im Gefängnis und er kam raus. Paulus war im Gefängnis, kam auch mal raus, aber dann war er im Gefängnis und kam nicht mehr raus. Aber der Glaube sagt, Gott wird siegen. Dieser Jairus war auf dem Weg. Und auf dem Weg, auf deinem Glaubensweg, mittendrin sah alles aus wie gescheitert. Es sah alles aus wie, es hat keinen Sinn mehr, keinen Zweck. Und so geht es uns manchmal auch. Wir sind manchmal an einem Punkt, dass wir sagen, unser Glaube, wo ist die Frucht des Glaubens? Wo ist Offenbarung Kapitel 21? Siehe, ich mache alles neu. Ich werde alle Tränen abwischen. Ich werde alles heilen. Ich werde die Nationen heilen mit dem Baum, der wächst in meinem Garten. Ich werde eine herrliche Wohnung für dich bereithalten. Wo sind diese ganzen Dinge? Und die Antwort ist, wie bei Jairus, sie sind am Ende unseres Weges. Spätestens dort werden wir sehen, dass sich der Glaube bewährt. Aber vielleicht nicht früher. Vielleicht wird die Tochter sterben, auf die wir so sehr hofften, dass sie leben wird. Und wir müssen warten, bis Jesus sie auferweckt am letzten Tag. Aber wir dürfen nicht aufgeben im Glaubenskampf, wenn Stürme toben, Welt und Teufel und Fleisch sagen, bemühe ihn nicht. Lass fahren. Es hat sich nicht bewährt. Es ist zu spät. Das wird nichts mehr. Der hilft doch nicht. Geh zurück zu deinen Ärzten, zu den Klageweibern. Versuch's dort. Aber in diesen Momenten spricht Christus zu uns, fürchte dich nicht. Halte durch. Deine Rettung ist nah. Dein Glaube wird belohnt. Und dann, am Ende wird nur noch Staunen da sein, nur noch Freude und das gemeinsame Leben feiern. Fürchte dich nicht, glaube nur. Amen. Lass uns jetzt eine kurze Zeit des Gebets nehmen und das vor Gott bringen, was uns wichtig ist.